Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Wofür soll ich denn arbeiten 50 Jahre und krieg noch weniger wie vom Sozialamt? Ja, ich helfe dir doch gleich. Aber das läuft gar nicht bei mir. Da kann ich gar nicht arbeiten und krieg so vom Amt. Und mehr. Ich kann den Rentner sogar noch was abgeben. Ey, sonst hat man doch nichts mehr. Was hat man denn heute noch? Du hast doch nichts mehr. Arbeiten, schuften, keine Rente. Gehst doch betteln, Flaschen sammeln. Was ich nicht mehr brauche, ich nicht, Gott sei Dank. Krieg noch von Amt. Gott sei Dank.
Und wie lange das Ganze jetzt schon?
Was denn?
Wie lange kriegst du schon von Amt? 50 Jahre.
40 was? Jahre. 40.
Ja, das muss ja erstmal jemand nachmachen, ne?
Das kann keiner. Das kann keiner. Nein, die sind nicht so intelligent wie ich. Nee, nee.
Damit einen wunderschönen guten Morgen aus dem hohen Norden, von der Ostseeküste, aus Rostock City. Moin Moin, ich bin Gabriel, euer Host. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim New Work Chat Podcast. Wir starten heute wieder durch in eine neue Stunde New Work mit einer Frau, die sicherlich zu den prominentesten in Deutschland gehört, wenn es um neue Arbeit geht. Und ihr Spezialgebiet ist New Pay, also die Frage, wie be- und entlohnen wir uns eigentlich in der neuen Arbeitswelt, wenn sich einiges ändert, wenn Titel möglicherweise wegfallen, wenn Führung sich ändert, ist doch die Frage, wie überhaupt Karriere aussieht und wie auch eine Entwicklung möglicherweise eines Lohnniveaus aussehen kann. Über all das hat sie sich Gedanken gemacht, sie hat auch ein Buch geschrieben mit ihrem Mann zusammen, Sven Franke, mit dem arbeitet sie auch zusammen. Darüber wird sie berichten. Sie hat allerdings auch schon einiges anderes ins Leben gerufen. Sie hat die New Work Women, eine tolle Community, ins Leben gerufen. Sie hat die Augenhöhe-Dokumentation mit initiiert. Und über all das sprechen wir natürlich. Und auch über ihr aktuelles Lieblingsthema, nämlich Selbstfürsorge. Was können wir eigentlich tun, damit es uns auch wirklich als Menschen gut geht in der Arbeit, in der Arbeitswelt? Darüber sprechen wir. Eine tolle Frau, tolle Impulse, die sie da setzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Mandarin Medien für die Unterstützung des Podcasts. Ihr wisst, ich habe schon ein paar Mal darauf hingewiesen, die digitale Agentur aus dem hohen Norden rund um Digitalisierung, Transformation, Marketing und Recruiting. Und im nächsten Jahr wird Mandarin 20 und stellt sich natürlich die Frage, wo geht die Reise hin? Ich glaube, eins der wichtigsten Themen ist auch für Agenturen und Beratungen Nachhaltigkeit. Und da alle darüber reden und nur wenige handeln, freue ich mich umso mehr, dass Mandarin damit anpackt. Man hat die Tochteragentur 2020 gegründet, die sich um Nachhaltigkeit und Kommunikation kümmert und Unternehmen dabei unterstützt. Schaut gerne mal vorbei auf 2020.de. Ja, dann moin und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Nadine heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Ja, vielen Dank, lieber Gabriel, auch für die Einladung. Und ich sage ein herzliches Hallo vom Dorf zwischen Wolfsburg und Braunschweig.
Das ist quasi mitten in der Pampa, könnte man sagen. Oder findest du noch schönere Worte?
Also ich wäre ja froh, es wäre so mitten in der Pampa, weil nicht weit weg verläuft die A7. Haben wir auch noch eine Hörbeziehung hin. Und leider hört man auch, wenn mal wieder ein Unfall passiert ist. Und hier die Feuerwehr dann schnell auf die Autobahn düsen soll. Also nicht das idyllische Dorf, wie du es dir vielleicht gerade vorgestellt hast. Aber trotzdem, also bin ich sehr froh, hier im ländlichen Raum zu wohnen.
Also digital arbeiten im ländlichen Raum ist bei uns in Mecklenburg-Vorpommern auch gerade ein Riesenthema, mit dem sich auch die Regierung beschäftigt, weil sie natürlich fernab des Tourismus, der so am Küstenstreifen hauptsächlich fokussiert ist, auch in der Fläche natürlich irgendwie die Wirtschaft ein bisschen pushen will. Da entstehen gerade ganz viele Coworking-Spaces. Da ist auch der Tobias Kremkau mit involviert immer wieder. Und
Naja, das ist ja heutzutage gar nicht mehr so wichtig, irgendwo in der Metropole zu sitzen, ne?
Ich lebe auch erst seit, was heißt erst, seit 5 Jahren hier auf dem Land. Ich habe davor in Berlin gelebt, 6 Jahre lang und bin dann der Liebe wegen und der Vernunft wegen hierher gezogen, als ich damals mit Sven, meinem Mann, QX gegründet habe. Und dann gab es nicht mehr so einen wirklichen Grund, jetzt mitten in Berlin zu sitzen. Und es war am Anfang ziemlich schwierig für mich, mich hier zu akklimatisieren. Aber im Nachhinein bin ich wirklich sehr froh über die Entscheidung, weil mein Eindruck für mich persönlich ist, dass ich auch mehr Raum zum Denken habe, nicht so viel Ablenkung. Und ich glaube, die gibt es eh überall, die finden wir heute überall. Aber wo finde ich auch nochmal den geistigen Raum, die Dinge auch zu verarbeiten und sich setzen zu lassen. Und deshalb bin ich mittlerweile wirklich ganz, ganz happy über das Dorfkind-Dasein.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich bin ja in Rostock, das ist zwar kein Dorf, sondern gilt als gerade so, glaube ich, schon als Großstadt, also 200.000 Einwohner. Aber ich kam ja auch aus Hamburg, wo ich ein paar Jahre gelebt habe. Da war das für mich auch eine Umgewöhnung wieder. Auf vielleicht im ersten Moment weniger Eindrücke, weniger Menschen, aber auch weniger Kulturen, weniger Vielfalt. Da muss man sich ein bisschen gewöhnen, aber man genießt dann auch schnell die Ruhe und die Natur, in der man dann schnell sein kann. Nadine, wir wollen heute sprechen und dich ein bisschen kennenlernen, deine Story, aber auch dein Wirken. Du bist ja auf extrem vielen Spielfeldern aktiv. Da wollen wir heute auch so ein bisschen reingehen und natürlich auch in euer großes Thema New Pay, Vergütung. Und wir starten natürlich auch ganz klassisch. Und auch dich würde ich natürlich gerne fragen, wie du meiner 8-jährigen Tochter Mathilda erklären würdest, was du tust.
Ja, gute Frage. Ja, liebe Mathilda, was tue ich so? Ich versuche auf eine gewisse Art und Weise, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem ich gemeinsam mit anderen Menschen daran arbeite, wie können wir denn unser Zusammenarbeiten besser, schöner, wirksamer gestalten. Also wie sorgen wir dafür, dass das, was wir jeden Tag tun, wieder am Ende des Tages oder am Ende einer Woche, eines Monats, eines Jahres mit ganz viel Zufriedenheit draufschauen und stolz sind auf das, was wir getan haben, aber auch sehen, dass das, was wir tun, etwas Gutes bewirkt in den Feldern, in denen wir unterwegs sein wollen. Genau.
Ich frage mich da gerade, ob die Kinder nicht auch ohnehin eigentlich glauben, dass man ja mit der Arbeit auch was Gutes tut. Eigentlich müsste man ihnen ja erst erklären, oder sie werden das ja schlimmstenfalls selbst erfahren, dass die Arbeitswelt auch kaputt ist in vielen Teilen, ne? Und man eben wieder viel dafür tun muss, damit sich Dinge verbessern. Das ist ja Kindern oft gar nicht so klar, dass da einiges im Argen liegt, oder?
Ich bin mir da nicht, also ich würde das anders sehen. Ich glaube, Kinder, ich habe selber keine Kinder, ich habe 2 Nichten im Alter von 5 und 7 Jahren, die sehr pfiffig sind, wie so viele Kinder in dem Alter sehr pfiffig sind, sehr viele Gedanken haben. Und ich glaube, die nehmen unter anderem ihre Eltern als sehr gestresst wahr in vielen Situationen. Und die erleben meines Erachtens auch, dass auch die Arbeit sie stresst. Nicht nur das Leben als Ganzes, sondern eben auch ihre jeweilige Arbeit. Und wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, ist für mich ganz prägend das Bild meiner Eltern. Beim Abendbrot und mit meiner Mutter beim Mittagessen haben wir immer über Arbeit gesprochen. Arbeit war bei uns immer präsent, also die Arbeit meiner Eltern. Und ich muss dazu sagen, ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Ich bin Migrantenkind, also mein Vater ist Gastarbeiter. Kam aus Süditalien in Mitte der 60er Jahre. Hatte angefangen als Bergjunge in einem Unternehmen im Süddeutschen. Und meine Mutter war ganz lang Hausfrau, aber dennoch diese Firma, in der mein Vater gearbeitet hat, die war ganz präsent und das in meiner gesamten Kindheit. Und ich habe wahrgenommen, unter anderem, dass mein Vater immer ganz pünktlich nach Hause kam. Das fand ich toll. Ich wusste immer, wann er da ist. Aber ich wusste auch, dass mein Vater, dass die Arbeit für ihn wichtig ist und was er da tut. Und ich glaube heute manchmal, wenn ich so Menschen in meinem Umfeld anschaue, dass ich einen Stress erlebe bei Erwachsenen, den ich früher bei meinen Eltern und auch bei den Eltern meiner Freundinnen und Freunde so nicht erlebt habe. Und deshalb glaube ich schon, dass Kinder heute da auch einen guten Eindruck haben, dass Arbeit ganz schön stressig sein kann. Und ich glaube, gerade nach Corona oder in Corona immer noch mit Homeoffice bei vielen, das ja noch näher rangerückt ist an die Kinder wieder, ne, arbeiten, ja, und die Arbeit ihrer Eltern.
Musste mir auch schon anhören von meinen Kindern, Papa, du arbeitest ja nur noch. Weil ich natürlich dann zu Hause sitze und bei uns dann auch noch im Wohnzimmer an meinem Sekretär. Und dann, Papa, früher hast du mit uns mehr gemacht. Das ist dann so der Eindruck, der entsteht. Und jetzt arbeitest du nur noch. Weil ich mit einmal ist die Arbeit dann sichtbar, wenn sie dann zu Hause stattfindet. Und das ist natürlich eine Umgewöhnung gewesen.
Ja, und ich glaube, gerade für dieses, wann nicht nur zu Hause arbeiten, jetzt ist die Frage, wie, ne, welchen Stresslevel, also nehmen Kinder haben ja ein ganz feines Gespür für Stimmungen und für Spannungen. Und da glaube ich schon, dass Kinder da durchaus auch erleben. Also vor allem die Kinder, die dann sagen, oh, Papa, Mama oder beide sind total gestresst. Ne? So hektisch, unentspannt.
Ja, der Segen, dass die Arbeit flexibler gestaltet werden kann und auch zu Hause verrichtet werden kann, kann auch ein Fluch sein, wenn sich alles vermischt und man dadurch vielleicht sogar gestresst ist, dass man eben zu Hause kurz zum Armbrusttisch geht, dann zurück und arbeitet weiter. Und das ist manchmal auch echt eine Herausforderung. Wollen aber auch nochmal zurück zu dir, dich noch ein Stück weit näher kennenlernen. Nadine, mit welchen 5 Hashtags würdest du dich denn beschreiben?
Meine 5 Hashtags? Meine 5 Hashtags wären Lachen, Emanzipation, Zukunftsgestalterin, Neugierde und unverbesserliche Weltverbesserin.
Ja, das höre ich schon raus. Also dieses durchaus optimistische und gute Laune und lass uns da irgendwie rangehen an das Thema. Das, also sieht man ja auch schon auf deinen Bildern, wenn du dich in sozialen Netzwerken bewegst und schreibst. Du brennst da richtig für die Themen, merkt man. Und mich würde natürlich auch interessieren, wo kommt das her? Also ist das das italienische Feuer, was da noch in dir brennt? Oder kannst du das irgendwie aus deiner Kindheit irgendwie zurückführen?
Gute Frage. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Themen, die ich tue und die ich angehe, für mich immer mit Herzblut verbunden sind. Also ich kann gar nicht anders, weil ansonsten bin ich gelangweilt und dann habe ich auch keine Lust mehr. Also da ist auch so ein Lustprinzip auf jeden Fall mit dabei. Und ich muss dazu sagen, wenn ich so an meine Kindheit denke, was habe ich da gern gemacht? Ich habe damals zum Beispiel ich habe es geliebt, mit Lego zu bauen, zu kreieren. Und das Schlimmste war, ich habe nicht die richtigen Steine gehabt. Und dann hatte ich irgendwie Raumstation gebaut und war total happy und dann wieder umgebaut und ach da, vielleicht noch das anbauen. Und wenn es dann fertig war, hatte ich aber immer wieder Lust, es wieder neu zu kreieren und neu zu bauen. Ich hatte dann auch mal den Wunsch, vielleicht sollte ich Architektin werden. Als ich dann aber im Abi gemacht habe, waren irgendwie die Jobaussichten so schlecht für Architektinnen und Architekten, dass ich gesagt habe, oh nee, vielleicht doch nicht meins. Und Mathematik war ich nicht so ganz so firm. Und dann habe ich so das Typische gesagt, okay, irgendwas mit Wirtschaft. Und ich muss aber dazu sagen, dass ich glaube, das, was ich auch vorhin schon über meinen Vater und meine Eltern erzählt habe, dass Arbeit und über Arbeit zu sprechen immer da war, dass für mich auch klar war, immer irgendwie Dinge zu tun, Dinge zu kreieren, auszuprobieren. Aber auch sehr schnell ein innerer Antrieb in mir drin war, ich möchte eigentlich weg, ich möchte raus. Ich komme aus dem schwäbischen Fuße, der Schwäbischen Alb. Das war für mich damals als Kind schon irgendwie beengt. Und ich wollte eigentlich immer weg. War ganz schlimm für meine Eltern. Die haben das teilweise persönlich genommen. Aber eben diese innere, ja, so Forscherdrang, Neugier war eben da ganz früh einfach da, Dinge zu entdecken. Und aber eben auch Dinge zu kreieren. Und das ist, glaube ich, so, was ich da aus der Kindheit mitgenommen habe. Aber was ich auch mitgenommen habe, ist eine wirklich unschöne Schulhistorie, gerade in der Grundschule. Da hatte ich nicht so das Glück mit Lehrer in der 3., 4. Klasse. Und hatte dann auch eine Hauptschulempfehlung und war wirklich ganz, ganz schlecht in Schulnoten gesehen. Musste dann auch erstmal ein Jahr auf die Hauptschule. Das war für mich damals ein Drama, weiß ich noch. Ich habe geweint bitterlich, habe extra noch versucht, über einen Extra-Test doch auf die Realschule zu kommen und es hat aber nicht geklappt.
Schulnoten sind ja auch hart diskutiert gerade, ne? Also unsere mittlere Tochter bekommt keine in der Grundschule. Das finden wir auch ganz gut. Aber es gibt ja auch durchaus Schulen, die dann auch schon bis hoch zur 8., 9., 10. auf Noten verzichten.
Ja, was sagt eine Note aus? Also das ist eigentlich eine Einkategorisierung für Eltern, auch für die Kinder im wahrsten Sinne und für die Lehrerinnen und Lehrer. Aber die Kinder wissen doch nicht wirklich, welche Kompetenzen sie haben. Und ich finde, gerade bei Mathematik sieht man das so schön. Ich hatte im Abi, in den Oberstufen dann, ich hatte entweder super gute Noten, also 14, 15 Punkte oder 5 oder 6. Und ich so, was sagt das jetzt eigentlich aus über mich und Mathe? Und ich habe später erfahren in meinem dann auch, ich sag mal, Job, wo ich dann zum ersten Mal so richtig mein Herzensthema gefunden habe, nämlich bei einer frühkindlichen Bildung und bei einer Bildungsinitiative, die sich Haus der kleinen Forscher nennt. Und habe da gesehen, Mathematikkompetenz ist so vielschichtig. Es gibt nicht die Mathekompetenz, sondern räumliche Vorstellung und Algebra sind ganz unterschiedliche Aspekte. Ne? Und beide bilden aber die Mathematik. Und ich glaube, es wäre so hilfreich, immer wieder ein Feedback zu geben und aufzuzeigen, das sind deine Fähigkeiten, Kenntnisse. Das ist aber auch dein nächster Schritt. Und das ist sicherlich auch so ein Aspekt, der mich früh geprägt hat, auch mein Verhältnis zu meinem damaligen Lehrer, mich auch daraus zu emanzipieren, aus seinem Blick auf mich, nach dem Motto, ja, du bist halt ein Hauptschulkind und du bringst eh zu nichts hier. Also ich hatte das ganz lang noch so dieses Bedürfnis, ich muss ihm irgendwann mein Abiturzeugnis dann schicken, wenn ich dann so weit bin. Habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich gedacht habe, nee, ist das Porto nicht wert. Aber das war schon so ein Aspekt, der mich wirklich stark geprägt hat und der mich heute noch dahingehend prägt, dass es mein Wunsch ist und mein Anspruch an mich, aber eben auch an mein Potenzial zu entfalten, aber auch andere Menschen dabei zu unterstützen, dass sie ihr Potenzial, ja, dass sich entfalten darf in den Facetten, der ihnen entspricht. Und dafür, und deshalb habe ich am Anfang ja auch dieser Hashtag Emanzipation, dafür braucht es für mich auch immer wieder eine Hinterfragen von Glaubenssätzen, von Beschränkungen, die uns auferlegt werden oder die wir uns auch selbst auferlegen, um eben dann für uns den nächsten Schritt zu gehen. Weil die Frage ist immer, was haben wir für ein Bild von uns? Was haben wir ein Bild von der Welt und von unserem Gegenüber? Und wie prägt das eigentlich unser eigenes Wirken und mit uns selbst, aber auch mit unserem Gegenüber? Und das ist für mich dann auch schon die Essenz für mich auch von New Work, ne? Eigentlich immer wieder Arbeitswelt so zu gestalten, dass wir überlegen, was tut uns denn gut und was tut unsere Organisation im wahrsten Sinne des Wortes gut. Und Organisation umfasst für mich jetzt nicht nur, ne, das Unternehmen als faktische Darstellung, sondern eben auch mit all den Menschen, die da sind und die gemeinsam an einer Lösung, an Ideen arbeiten, an Produkten, die einen Mehrwert liefern für ihre Kundinnen und Kunden.
Mhm. Und ihr habt dann ja auch diese tolle Dokumentation produziert, Augenhöhe. Vielleicht kannst du auch nochmal aus der Zeit erzählen und für die, die es noch nicht kennen, vielleicht auch mal einen kleinen Teaser geben. Was war so das Anliegen und welche Wellen hat diese Doku ja auch geschlagen?
Ja, Augenhöhe, das ist auch so ein Ding, das kann man eigentlich nicht erfinden. Ne? Also das war eine ganz spannende Phase. Ich war damals noch im Angestellten-Dasein, eben bei der genannten Stiftung. Und gemeinsam mit meinem darlingen Partner heute, dem Mann Sven Franke, waren wir bei verschiedenen Events, Barcamps von Intrinsify, diesem Netzwerk. Und Sven hatte schon ein gutes Netzwerk etabliert und gemeinsam mit einem Bekannten wollte er mal überlegen, wir bräuchten vielleicht ein Manifest für die neue Arbeitswelt, so ein bisschen wie das agile Manifest. Und was würde denn da drin stehen? Und da gab es eine Session auf dem Barcamp und dann wurden ganz viele Wörter und Sätze hin und her geworfen und am Ende haben sich dann auch ausgetauscht zwischen, ja, aber es ist nicht ein bisschen eher dieses Wort, ein bisschen das Wort. Und dann kam so raus, aber das Problem bei Wörtern ist ja immer, dass man sie ja immer anders deuten kann und sagt nicht eigentlich ein Bild mehr, viel mehr als Worte. Und da kam die Idee damals von Daniel Trappier, ja, wenn ich in der Organisation reinkomme und ich sehe, dass da was anders ist, also wenn ich das erlebe, dass da eine Kultur besteht, die dem entspricht, wie wir es gerne hätten in der neuen Arbeitswelt, da müsste ich das doch auch mit dem Film einfangen können. mit der Kamera einfangen können. Und also ja, lass uns das doch mal probieren. Lass uns mal schauen, ob wir nicht einen Film machen und es über Bilder darstellen, wie wir uns die neue Arbeitswelt vorstellen. Und so war damals die Idee geboren und dann Crowdfunding gemacht, weil natürlich einen Film zu produzieren ja einfach echt aufwendig ist und ja auch ein bisschen die Menschen ja sonst irgendwie auch ihren Kühlschrank füllen müssen. Und diese Crowdfundings, wir haben dann insgesamt 2 gemacht für den ersten und dann auch für den zweiten Teil und dann gibt es noch die Fortsetzung zum Thema Schule. Die waren so erfolgreich und da ist eine richtige Community entstanden und ja, dann haben wir die Filme dann zum Download kostenfrei zur Verfügung gestellt, weil uns wichtig war, dass jeder diesen Film anschauen kann, auch kein Geld dafür braucht und auch mit Kollegen und Freunden sich das anschauen kann, um danach in Dialog zu gehen, um zu schauen, ja, wie sieht es denn aus und wie wollen wir es denn haben? Na, um da mal einen Raum aufzumachen für Diskussion und Begegnung zum Thema, welche Kultur stellen wir uns eigentlich vor und wie wollen wir es haben für die Zukunft.
Können wir auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes tun.
Ja, gerne.
Lohnt sich auf jeden Fall, sich anzuschauen. Wann hast du dann angefangen, dich mit dem Thema New Work überhaupt zu beschäftigen und natürlich auch der Herkunft des Begriffs?
Also das war parallel genau dazu. Also Sven war schon der seit 2011 selbstständig und war dann schon in verschiedenen Netzwerken unterwegs. Ich war Führungskraft eben in dieser benannten Stiftung und mich hat umgetrieben erstmal meine Rolle auch als Führungskraft. Ich wurde Führungskraft aus meinem Team heraus und da ist ja die Frage, ja, da verändert sich jetzt die Rolle. Was macht die Rolle mit mir? Was mache ich mit der Rolle und wie habe ich es gern? Und habe ich mich manchmal in Situationen wiedergefunden und auch wo ich so das Gefühl hatte, oh, was habe ich denn da jetzt gesagt? Wie habe ich mich benommen? Also im wahrsten Sinne des Wortes, was so ein richtiges inneres körperliches Störgefühl in mir hervorgerufen hat. Also wo ich dann gemerkt habe, so ich gehe jetzt in so eine Chefinnenrolle. Ne? Also ich so, nee, das will ich nicht. Das muss sich irgendwie anders anfühlen. Also ich habe da ganz viel körperlich eben damit gearbeitet. Ja, wie soll es sich denn anfühlen, diese Führungsrolle, die ich da einnehme? Ich habe mich zum Beispiel dann auch dagegen gewehrt, mich als Teamleiterin zu bezeichnen, sondern habe gesagt, ich bin nicht, meine Aufgabe ist Teamleitung, weil ich nicht die Person bin, sondern ich habe eine Funktion und dieser Funktion und dieser Aufgabe gehe ich nach. Und in diese Reflexion kam dann praktisch damals dieses Netzwerk, das Lars Vollmer und Marc Poppenborg sehr gut auch ausgebaut hatten. Und
schöne Grüße.
Genau, schöne Grüße an die beiden. Und ich fand es damals wirklich sehr befruchtend, diesen Austausch und diese Gedanken. Und dann war für mich auch irgendwann klar, ich möchte auch das Thema Arbeitswelt nochmal auf eine andere Art und Weise also da wirklich eine Verbesserung und einen Impact hinterlassen. Ich habe da so ein bisschen so, nicht Allmachtsfantasien, aber ich habe so diesen inneren Antrieb, ich möchte Großes bewirken und ich möchte viele Menschen erreichen. Das ist wirklich so einer meiner absoluten Antreiber. Deshalb war ich auch gerne in dieser Bildungsinitiative, weil die auch gesagt haben, wir wollen jedes Kind und jeden Kindergarten erreichen und über die Fortbildung von Erzieherinnen und Grundschulpädagogen. Und dieses, weil es jeder auch verdient hat, es hat jeder Mensch verdient, in einer guten Art und Weise zu arbeiten und in einer guten Kultur, die fördert und unterstützt und begleitet und vielleicht auch mal, ne, auch mal einen klaren Cut setzt, aber immer mit dem Blick, Menschen in dieser Situation auch zu entwickeln und dass sie sich entwickeln können vor allem, ne? Ja. Und das hat mich angetrieben und ja, und dann war klar, da muss ich aus dem Bildungsbereich raus und in die Arbeitswelt rein.
Und hast dann auch noch die New Work Women mit als Community auch noch ins Leben gerufen, was mit dem Hashtag Emanzipation sicher zusammenhängt.
Ja.
Und auch daraus ist eine richtige große Community entstanden, ne, in der sich ausgetauscht wird.
Ja, also, und da muss ich dazu sagen, das war gar nicht als solche geplant. Also es war gar nicht geplant, dass da jetzt eine riesen Community entsteht. Das war eher das Nebenprodukt. Der Gedanke dahinter war, ich kam gerade aus dieser Bildungsstiftung raus und war eingeladen zu einer Veranstaltung beim Bundesarbeitsministerium, die launchten damals ihre Plattform Experimentierräume, wo sie Unternehmen darstellen, die tolle Sachen machen. Und in dieser Einladung, die ich erhielt, sah ich das Programm und da war die Ministerin damals noch Andrea Nahles und dann gab es 3 Panels und die Teilnehmer waren nur männlich. dann habe ich gesagt, das geht doch nicht. Es ist SPD-geführtes, frauengeführtes Ministerium. Wir reden über die neue Arbeitswelt. Und das sind nur Männer, also nichts gegen Männer, ne? Also ihr tolle Gedanken. Aber da fehlt ja 50% der Bevölkerung und ihre Blickwinkel schon mal nicht ansatzweise abgedeckt. Und dann habe ich mich natürlich furchtbar, ich kann mich furchtbar gut aufregen. Ne? So, oh, das geht doch nicht, das geht doch nicht. Und habe sogar hingeschrieben, das geht doch nicht.
Von alles.
Nee, ich habe ans Orga-Team geschrieben, das geht doch nicht. Und dann war ich vor Ort und dann hatten sie für jedes Panel noch eine Frau gefunden. Und es fühlte sich irgendwie wie so Feigenblatt an. Also ich war immer noch entsetzt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, wen hätte ich denn eingeladen? Ja, und dann fielen mir nur Männer ein. Ich so, ja, Nadine, ne? Kannst du meckern, kann man lang, aber was ist dein Beitrag? Das kannst du auch in Zukunft immer wieder meckern, vermeintlich es besser wissen. Und dann habe ich so gedacht, okay, ich muss meinen Horizont erweitern, ich muss meinen Blick weiten hin zu den Beiträgen von Frauen, weil auch ich ein Bias hatte hin zu Männer kompetent. Das ist auch ein Bias, der in vielen von uns angelegt ist. Ich würde mal sagen, bei der Mehrheit der Bevölkerung, zumindest in unserem Kulturkreis. Und deshalb habe ich eine Facebook-Gruppe gegründet und eine Xing-Gruppe, um dort Beiträge von und über Frauen, die Ideen teilen zur Zukunft der Arbeit. Und auf einmal wurden diese Gruppen immer größer und größer und größer. Ich war auch etwas überfordert, bin es immer wieder überfordert, weil eben die Idee eigentlich war, wirklich den eigenen Gedankenraum zu erweitern. Und jetzt machen wir immer wieder jedes Jahr eine Aktion, wo wir eben auch nochmal mit, also seit 2018 machen wir Aktionen, wo wir einfach für ein Thema sensibilisieren oder wo wir Impuls geben wollen, Gedanken auf, Blick auf etwas richten. Wir hatten dann im ersten Jahr hatten wir dann 365 Impulse, da haben wir 365 Impulse von Frauen eingesammelt und jeden Tag einen auf Facebook und Twitter veröffentlicht mit einem Bild, Zitatbild. Und genau, das war das eine Jahr. Und dann haben wir einmal Missionen, mit welchen Missionen sind Frauen unterwegs, haben wir 45 dieser Missionen geteilt und in die Welt getragen. Und dieses Jahr haben wir das Diversity hier, wo wir verschiedene Foki einnehmen. Ne? Was macht eigentlich Diversity hier alles in Diversität aus und wie können wir das auch gut miteinander verbinden? Also die nicht nur auf Frauen zu schauen und dann wieder auf quer und dann wieder auf das eine, sondern wie kann man es dann auch dann nochmal größer fassen? Da versuchen wir auch diese Schnittmengen und also Verbindungen aufzuzeigen.
Aber das ist nichts, womit du Geld verdienen wolltest oder auch Geld verdient hast, sondern das hast du getan und tust du, weil du daran glaubst.
Ne? Genau, also da stecken wir auch richtig Kapazitäten rein. Wir haben zwei WerkstudentInnen, die vor allem daran arbeiten, die da viel tun. Das wollen wir jetzt aber auch ein bisschen wieder reduzieren, weil man könnte so viel tun. Und jetzt ist eher nochmal der Ansatz, jetzt wollen wir mehr Menschen noch mit reinholen, die mit uns gestalten, auch aus der Community und auch aus unserem Umfeld. Das ist uns ganz wichtig, damit wir auch da den Blick breiter haben.
Und dann habt ihr CoX gegründet, Sven und du. Wie ist es denn mit dem Geschäftspartner auch privat verpartnert zu sein? Arbeitet sich das gut zusammen oder bringt das auch Herausforderungen?
Also ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Und wir haben ja damals, als wir Augenhöhe, als das damals losging, haben wir ja damals schon aufgezeigt oder erlebt, dass das eigentlich ganz gut passt für uns, dieses Zusammenarbeiten. Ich habe das zwar dann ehrenamtlich gemacht, aber ich habe gemerkt, ja, das flutscht, wir verstehen uns da oft blind und da muss man auch manchmal nicht so viel kommunizieren. Das ist manchmal aber auch schwierig, wenn man nicht so viel kommunizieren muss. Aber es passt einfach und ich kann es mir auch nicht anders vorstellen, vor allem für mich, die sagt, ich will eigentlich mein Herzblut da in der Form einbringen und dann finde ich das mal super. Also wir ergänzen uns da einfach auch grandios und haben unterschiedliche Facetten in unserer Art und Weise, aber eben auch auch an den Themen. Also Sven hat dann nochmal das Thema Mitbestimmung, was ihn sehr umtreibt, also Arbeitgeber-, Arbeitnehmervertretung. Wie können wir das eigentlich gut zusammen denken in der Organisationsentwicklung, aber auch beim Thema Vergütung? Da bin ich nicht wirklich die Expertin. Und ja, mich treiben dann eher auch so diese psychologischen Aspekte und pädagogischen Aspekte stärker um als ihn. Genau, und von dem her, also ich kann es und will es nicht missen. Und dieses auch, was du vorher gesagt hast, ne, also dieses, ich glaube ich auch, Verschmelzen der Themen, ich glaube, ist für uns auch nochmal anders, da wir selber keine, da wir keine Kinder haben, glaube ich, da haben wir da auch unheimlich viel Zeit und Raum dafür. Ich frage mich immer, wie es wäre, wenn da Kinder wären, die mehr Raum einnehmen. Aber ja, es passt einfach so und ich möchte es auf keinen Fall missen.
Aber redet ihr dann auch am Armutstisch über New Pay?
Ja, auch manchmal im Bett.
Ja. Sag mal, hast du den Aspekt schon berücksichtigt?
Ja, also wir sind da, es ist ja auf jeden Fall. Also das ist, es lässt uns eigentlich nie wirklich los und es ist, geht auch fließend über. Und ich merke auch gerade oder auch in den letzten Jahren, seit wir so eng auch sich das miteinander verbindet, wie wichtig das ist, innerlich Räume zu haben, um sich dann immer wieder auch mal, ne, wirklich den Kopf frei zu machen von anderen Dingen. Und das ist, glaube ich, für mich auch, ich glaube, das war ja auch ein Thema, mit dem du dich zuletzt beschäftigt hast, auch mal in einem Blogbeitrag, brauchen wir wieder diese Grenzen. Und ich glaube, ja, also es braucht explizit diese Auszeiten, also vor allem für alle, die mit Wissensarbeit irgendwie in Kontakt sind. Und wir brauchen vor allem eine innere Haltung und es ist zuträglich, wo wir uns davon abkoppeln, innerlich dürfen und können, also uns es selbst erlauben, nicht zu leisten, auch geistig zu leisten. Habe ich in letzten 2, 3 Jahren sehr viel auch gelesen über unser Verhältnis zu Zeit, über unser Verhältnis ja zu uns selbst, unser Selbstbild. Erst gerade beendet Carol Dweck, Selbstbild. Und das finde ich schon immens wichtig, sich damit zu befassen, was brauche ich als Person in meiner Selbstfürsorge, um diesen Gedankenraum auch wirklich gut zu erhalten und auch den Körper gut zu erhalten in dieser Zeit. Ja, und ich habe, für mich ist auch dieses Bild, so alte Welt, neue Bild, drückt sich für mich in etwas aus, was ich mal für einen Workshop vorbereitet hatte. Ich hatte mal gehört, gab es so einen Führungskräfte-Workshop, der Fels in der Brandung, und der war noch vor 2, 3 Jahren bei einer Organisation der Hit, der Fels in der Brandung. Und ich so, Gott, was ist das für ein Bild von einem, von einer Führungsrolle, ne? Also der Solitär, der vorne steht und der Wind,
so ungemütlich. Also
ungemütlich, du kannst dich auch nicht wegbewegen, schirmst die anderen ab, und aber irgendwie bist du da auch da alleine. Ne? Und ich versuche, oder so mein Bild war dann, wie soll es denn in Zukunft sehen, aber nicht nur bezogen auf jetzt Führung, sondern als was sind wir denn dann unterwegs? Und für mich ist es eher der Surfer, die Surferin, ja, wo du sagst, du hast eine Welle und versuchst eben da auch wirklich die Energie dieser Welle zu nehmen, und klar, dich schmeißt ins Wasser und musst auch echt mal unangenehme, ne, wirst mal durchrotiert, aber wie komme ich wieder auf das Brett, was brauche ich da an innerer Stabilität, um beweglich im Außen zu sein? Und was brauche ich da auch an Resilienz und Frustrationstoleranz, um immer wieder auf dieses Brett zu stehen und zu denken, ja, die nächste Welle ist meine, ne? Und ich versuche es wieder, und dann setze ich mich aber auch mal an den Strand und schaue aufs Wasser und bin auch einfach auch zufrieden, mal da zu sitzen, weil ich kann dann auch da nicht immer auf dem Wasser sein. Ne? Das ist,
und ihr habt auf eurer Webseite einen ganz tollen Satz, wie ich finde. Ich habe den auch nochmal mitgebracht. In jeder Organisation schlummert ein großer, kostbarer Schatz, habt ihr geschrieben, von Ideen, Talenten und Potenzialen. Und dieser Schatz wartet nur darauf, gehoben zu werden. Finde ich auch ein sehr schönes, positives Bild. Vielleicht magst du uns auch nochmal erzählen, wie ihr auch als CoX arbeitet mit Unternehmen, wie ihr sie auch vielleicht sensibilisiert, sicherlich auch über Sprache und über positive Bilder, und wie ihr dann auch natürlich auf Vergütung und New Pay auch sicherlich zu sprechen kommt.
Also ich finde es total schön, dass du diesen Satz oder dieses Zitat dir rausgegriffen hast. Das ist auch das Zitat in meiner also praktisch in meiner Mail, in meinem Footer. Ich glaube einfach daran, dass es überall in jedem von uns ganz viel zu entdecken gibt und auch ganz viel drinsteckt, was sich da auch manifestieren will aus uns heraus, was wir kreieren wollen, wo wir wirksam sein können und auch sein wollen. Das ist für mich ein menschlicher Antrieb. Ne? Wir wollen einen Beitrag leisten und sehen, was aus dem, was wir tun, erwächst und ob ich jetzt, ich finde, das ist fürs Handwerk so schön, ne? Da baust du etwas, da machst du etwas und dann siehst du nachher in der Manifestation dessen, was du da kreiert hast. Ich verstehe auch deshalb gar nicht, warum das Handwerk so gerade so leidet, auch an Fachkräftemangel, weil da so viel an positiver Selbstwirksamkeitserleben Potenzial drin steckt und gerade in unserer geistigen Arbeit so viel weniger oder schwieriger, das immer zu sehen. Also wenn ich manchmal sehe, was bekomme ich zurückgespiegelt von Menschen, also wenn ich jetzt auch unser Buch, was wir geschrieben haben vor 2 Jahren, was vor 2 Jahren rauskam, dann ist für mich die größte Freude, wenn mir jemand sagt, wir haben in unserer Organisation mit eurem Buch gearbeitet. Und das macht mich so fröhlich, weil ich denke so, oh wow, krass, ja toll, ja, wir konnten mit dem Buch da einen Impuls setzen und Hilfestellung geben für die Arbeit am eigenen Vergütungssystem. Und wenn wir eben dann auch in die Organisation reingehen, sei es jetzt beim Thema Entlohnung oder auch bei anderen Themen, dann ist es immer wieder die Suche nach dem, was der nächste Schritt für die Organisation ist. Nicht unsere Idee, wo sollten die irgendwann sein, sondern was ist für die Menschen in der Organisation das Ziel, die Ausrichtung und dann auch der nächste Schritt. Und ich glaube, Transformation in dieser Art und Weise erlebe ich als besonders nachhaltig, weil er eben aufzeigt, dass wir uns auch kontinuierlich weiterentwickeln und weiterentwickeln dürfen und auch müssen, weil sich natürlich alles um uns ständig verändert, inklusive uns selbst. Und was heute noch gut und stimmig sich anfühlt, kann im kommenden oder im übernächsten Jahr schon gar nicht mehr so passend sein, ne? Oder sich gar nicht mehr so gut anfühlen oder wir haben einen anderen Anspruch. Und deshalb ist es auch immer wieder die Herausforderung, in Prozessen so ergebnisoffen reinzugehen, muss ich auch selber sagen, ne? Ich habe tolle Ideen, oh, das könnte man machen, das könnte man machen, ich bin so eine Ideenmaschine. Und da leiden auch oft meine Kollegen, so, oh, Nadine schon wieder mit einer neuen Idee.
Oh no.
Ich schon wieder. aber es ist für mich eben immer nur ein Möglichkeitsraum. Ne? Dinge, die ich sehe, Potenziale, die ich sehe. Aber die Frage ist immer nicht, was finde ich toll, sondern was findet Sven toll, sondern was ist für die Organisation stimmig und auch hilfreich. Und dafür braucht es eben eine Art der Begleitung. Deshalb, du sagst, also wir haben es, glaube ich, im Vorgespräch kurz, ja, sind wir jetzt Berater oder was sind wir eigentlich? Also wir verstehen uns da auch eher als UnternehmensbegleiterInnen, die Wege mitgehen, Impulse geben, Hinweise geben, Reflexionsfragen stiften, um eben Menschen dabei zu unterstützen, ihren Weg in der Organisation, mit ihrer Organisation zu finden. Aber eben auch dann, da kommt dann vielleicht die Beratung durch, aufzuzeigen, ja, ihr könnt jetzt schon, ihr macht transparente Gehälter, aber wird dann halt scheiße, wenn ihr heute noch eine Kultur habt und einen Ausgang, wo man sich noch nicht mal getraut, das Wort im Mund zu nehmen. Ne? Also dann sieht man, dass manchmal ein Anspruch da und das ist auch wirklich so ein Anspruch, oder wir wären gern da und dann aber festzustellen, ja, aber dahin, selbst wenn ihr, ist die Frage, also ob ihr da wirklich hin wollt, also wir können mal in die Richtung gehen und dann aber zu schauen, mit jedem Schritt immer zu fragen, und ist das jetzt wirklich der Schritt, der dran ist und der für euch richtig ist? Und ja, dann lasst uns gehen, lasst uns ausprobieren, vielleicht funktioniert es auch nicht, aber immer wieder eher, ja, auch mal, ja, auch einzufangen, all die Ideen, die da sind und nochmal auch darauf zu fokussieren, was ist das, was uns jetzt hilft, was uns auch voranbringt, aber ja, nicht nur einfach ein nettes Beiwerk oder nice to have.
Ich muss gerade dran denken, der Lars Vollmer von Intrinsify, der war ja hier auch schon zu Gast und der erzählte, dass er mal in frühen Jahren eine Unternehmensberatung, glaube ich, hatte und die hatten dort das Modell, dass jeder selber bestimmen konnte, wie viel er verdient und darüber schrieb dann unter anderem auch die Bild-Zeitung, weil das so verrückt war. Also es gibt ja schon verschiedene Experimente. Was würdest du denn einem Unternehmen empfehlen, das beginnt, sich mit dem Thema zu beschäftigen und sagt, wir müssen das mal irgendwie auf den Prüfstand stellen? Natürlich euer Buch lesen, aber...
Ja, also auch da, man bekommt mittlerweile auch so viel spannende Geschichten. Also wir haben auch einen Blog, man muss noch nicht mal das Buch. Ein Buch ist auch gut. Also da haben wir auch 10 Geschichten, hatten wir auch in Dokumentationsstil verarbeitet, weil uns wichtig war, die Geschichten der Organisation zu erzählen, um eben aufzuzeigen, es gibt jetzt halt nicht die Blaupause, weder für eine Branche noch für eine Unternehmensgröße, sondern eben Menschen, die sich in die Blaupause ist, Menschen begegnen ihrer Vergütungssystem und überlegen, wie könnte es besser sein, wie könnten wir es besser machen. Und für mich war eben eine der Erkenntnisse, es gibt eben auch da, was ich in der einen Organisation, das war bei den Interviews, du kommst rein und erzählen die dir vom Einheitsgehalt. Und dann denkst du so, oh wow, ja krass, alles so stimmig und es passt, ja. Und da kommst du eben, wir haben dann auch mit der ehemaligen Firma von Lars gesprochen, aber wir waren auch bei WICWAM, Berliner Agentur, und die auch ein Wunschgehalt als Zielgehalt, also das ist ein Zielgehalt, was sich dann erst entwickelt über die Dauer, wenn die Organisation auch mehr Geld hat. Und dann gehst du dahin und dann erzählen die dir was von Solidarität und du denkst so, ah krass, ja, genau, also das ist auch total stimmig. Und da merkt man schon, es ist stimmig für die Organisation, aber ist es stimmig für mich oder für dich oder für deine Hörer? Keine Ahnung. Und deswegen glaube ich, ist es erstmal wichtig zu sehen, okay, wo stehen wir denn aktuell? Was ist denn der Stand? Und wo tun sich Spannungsfelder auf? Also wir gehen da gerne auf Entdeckungsreisen mit unseren Partnern, Geschäftspartnern und schauen, Mensch, wo tut es denn eigentlich weh? Und was sagt dieser Schmerz aus über den Zustand der Organisation, aber auch das Vergütungssystem? Und ehrlicherweise muss man sagen, manchmal ist es auch gar nicht das Vergütungssystem, was dann wehtut, sondern wir haben auch manchmal Schmerzpunkte, die sich dann am Gehalt manifestieren. Also eine Unzufriedenheit eines Teams, das sagt, eigentlich müssen wir viel mehr verdienen. Mhm. Und wieso und warum? Was liegt dahinter? Kann auch mit der, wir werden in unserer Organisation nicht gesehen, unsere Arbeit, den Beitrag, den wir leisten für die Gesamtorganisation, wird nicht anerkannt. Und dann sind so gerade so Support oder auch zuliefernde oder dienstleistende interne Bereiche, die sich oft in ihrer auch Arbeit nicht gesehen und gewertschätzt fühlen. Und diese mangelnde Wertschätzung führt dann dazu, dass man sagt, dann wollen wir wenigstens mehr Geld, so eine Art Schmerzensgeld. Ja. So, und jetzt könnten wir natürlich am Vergütungssystem arbeiten, wir könnten dann auch mehr Geld hinwerfen, aber das ist dann Schmerzensgeld. Na, das ist kein gehaltvolles Gehalt, sondern es ist Schmerzensgeld. Aber der Schmerz geht halt nicht weg. Und deshalb ist es mir und uns auch so wichtig, Vergütung immer im Ganzen zu betrachten, mit all den Berührungspunkten, auch dem psychologischen, also was sind da für Emotionen mit verbunden und auch welche Bedürfnisse artikulieren sich denn auch am Thema Gehalt. Und natürlich kann man sagen, ist auch jeder froh, wenn er ein paar Euro mehr kriegt. Ja, aber wenn ich dann 8 Stunden, 9 Stunden bei der Arbeit dauerhaft eben mich nicht gesehen fühle von der Rest der Organisation, dann ist es halt trotzdem scheiße, ne? Auch mit ein bisschen mehr Geld auf dem Konto. Und deshalb appellieren wir immer an den Themen dann auch zu arbeiten und nicht an der Vergütung. Und deshalb glauben wir auch, dass diese Themen ganzheitlich betrachtet werden müssen. Also deshalb, wo sind denn die Spannungen und was erkennen wir an den Spannungen? Und dann erleben wir heute, dass es für viele Menschen, Organisationen problematisch wird, dass sie gar nicht nachvollziehen können, wie kommt es denn jetzt zu einer Gehaltserhöhung oder auch nicht? Was sind die Faktoren dahinter? Was bestimmt denn jetzt, wie viel ich mehr kriege? Und dann
Verhandlungsgeschick.
Ja, und das ist zum Beispiel das Erste, was Teams sagen, mit denen wir arbeiten. Aber Verhandlungsgeschick soll nicht definieren, wie viel jemand verdient. Und gleichzeitig sind wir aber so aufgeladen, dass und werden auch immer noch, auch über unseres LinkedIn, Xing, andere Plattformen, Handelsblatt, aufgeladen, ja, wir sollen alle unser Verhandlungsgeschick ausbauen. Und aber was ist der Gedanke dahinter? Der Gedanke dahinter ist ja, ich muss mich möglichst gut verkaufen und ich muss darauf achten, dass ich ja nicht über den Tisch gezogen werde. Das ist doch die eigentliche Angst, die dahinter steckt. Ich habe Angst.
Das Tauziehen.
Genau,
ne?
Ich werde über den Tisch gezogen, also muss ich. Und wenn ich das jetzt mal auf einer Beziehungsebene betrachte, welche Art von Glaubenssatz ich da in eine Beziehung reingehe, also in die Arbeitsbeziehung, dann ist das ja schon fast toxisch. Ich darf mich nicht unter Wert verkaufen und ich muss darauf achten, dass ich nicht über den Tisch gezogen werde. Und ist das eine gute Grundlage eigentlich für Kollaboration und Kooperation in der Organisation? Weiß nicht. Und daraus leite ich ab, wir brauchen Vergütungssysteme, die Regelsysteme sind, die eine Verlässlichkeit geben und aufzeigen, was führt denn zu einem Gehalt? Und da könnte man sagen, ja, machen doch Gewerkschaft mit Tarifsystem. Ja, bezogen auf Gehaltsstrukturen. Aber jede Gehaltsstruktur und auch jedes Regelwerk ist natürlich immer nur so gut, wie die Menschen, die es dann umsetzen, ausführen. Und deshalb ist da eine ganz starke kulturelle Aspekt auch mit drin. Das heißt, ich würde immer sagen, ja, versucht möglichst transparent zu machen, wie das ist, und gleichzeitig zu hinterfragen, wie ist denn das Erleben der Menschen in diesen Prozessen? Also wie fühlt sich das an, wenn ich über Gehalt mit meiner Führungskraft spreche? Ja, da kann ich das geilste System haben, wenn die Menschen sich da komisch begegnen in einer Anspannung und ja, ich habe Angst, dir was abzugeben, oder ich habe Angst, dass ich dir da nicht gut argumentieren kann, dann bringt das tollste System nichts. Ne? Also das lebt auch immer vom Prozesserleben der Menschen. Und deshalb, ich muss vielleicht als erstes noch gar nicht am Vergütungssystem arbeiten, sondern erstmal hinterfragen, wie werden denn die Prozesse bei uns erlebt? Wie hätten wir es denn gerne? Was würde denn viel besser zu uns passen? Und wie kommen wir denn jetzt den nächsten Schritt auf diese Reise?
Sehr spannend.
Weil vielleicht noch das Schlimmste, was ja passieren kann, und das haben wir leider so oft, deshalb muss ich es noch unbedingt sagen, erzählte mir kürzlich ein Projektmitglied aus einem Team, mit dem wir arbeiten, heißt dann, Nadine, jetzt hatte ich ein Gehaltsgespräch und ich habe zu viel Geld bekommen, ich habe das Geld bekommen, was ich gefordert habe. Aber mein Gegenüber hat mir so ein komisches Gefühl vermittelt, dass es sich einfach scheiße anfühlt. Jetzt habe ich zwar mehr Geld, aber es ist so einen bitteren Beigeschmack. Und das heißt, die Organisation gibt mehr Geld aus. Der Person bekommt auch das, was sie bekommt, und trotzdem hast du so einen negativen Anker jetzt an dem Thema Gehalt. Das ist verschwendete Ressourcen, also wenn man es nur mal ökonomisch betrachtet.
Ja, ich glaube, da ist noch großer Bedarf, darüber nachzudenken und vielleicht auch gemeinsam, nicht nur in der Personalabteilung oder in der Geschäftsführung, sondern vielleicht auch mal die Leute zu fragen, wie seht ihr das? Welche Ideen gibt es? Welche Experimente gibt es? Warum arbeiten einige mit transparenten Gehältern? Was kann man vielleicht davon lernen oder auch nicht? Und da sollte man natürlich auch euch folgen. Wir werden das natürlich auch in die Shownotes tun, also an dem Thema dranbleiben. Und Nadine, ich würde dir zum Ende des Gesprächs nochmal ganz kurz auch 2, 3 kurze Sätze rüberschmeißen, die du bitte spontan beendest, wenn du soweit bist.
Gerne.
Und da bleiben wir gleich mal beim Thema Geld. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Was würde ich dann tun? Würde ich erstmal nach Dänemark ziehen. An die Nordsee.
Ja, Dänemark ist ja für uns gefühlt näher als jede dritte deutsche Stadt. Hier oben in Rostock ist es ja fast in Sichtweite. Meine Schwiegereltern mit den Kindern waren auch gerade da am Wochenende in Kopenhagen und wir sind auch alle große Dänemark-Fans. Vielleicht kann man sich da auch noch was in Form von Arbeit abschauen. Soziales System ist ja auch schon mal ganz gut. Aber wir machen nochmal weiter. Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist?
Weil ich es jetzt gerade erst gelesen habe, von Carol Dweck. Das war selbst eine Empfehlung, die ich bekommen habe zum Thema Selbstbild. Und unbedingt Volker Busch, kopffrei, Neurologe, Psychiater. Wie kriegen wir hier das hier, diese Gehirnwindung zwischen unseren beiden Ohren auch wieder frei von belastenden Gedanken und frei für neue Kreativität?
Ein großes Missverständnis zum Thema New Work ist,
dass es um Tischkicker, Obstkorb und Räumlichkeiten geht.
Wenn ich eine Sache ändern könnte, wäre das?
An mir? An der Welt? Ach, wenn ich eine, ich mach mal bei mir, wenn ich ein Talent, was ich gerne hätte, wäre singen zu können. Da würde ich nur noch singen. So wie Christina Aguilera oder Adele. Ich würde nur noch singen.
Und letzter Satz. In 5 Jahren unterhalten wir uns hier im New Work Chat über?
Meine neue Organisation und das neue Thema, was ich dann vorantreiben werde.
Ja, da sind wir gespannt. Vielen Dank schon mal für den Einblick und für das Gespräch. Nadine, wünsche euch beiden viel Erfolg weiterhin. Bleibt gesund und ganz toll, was ihr da vorantreibt.
Ja, super. Danke. Ich danke dir, Gabriel. Vielen Dank auch für deine spannenden Fragen.
Danke dir auch. Und dann hoffentlich auf bald, möglicherweise dann auch nochmal außerhalb der virtuellen Welt auf eine echte Tasse Kaffee zum Beispiel.
Sehr, sehr gerne.
Also danke. Bis dann. Ciao. Tschüss. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode. Schöne Grüße gehen raus an Nadine. Folgt ihr bitte mal,
Wie immer packe ich euch die Links in die Shownotes. Ihr findet dort auch nochmal den Link zur Agentur 2020. Ich hoffe, euch geht's gut. Steckt euch nicht an, bleibt gesund, schirmt euch ab und bleibt natürlich digital connected. Das ist ganz wichtig. Und wenn ihr euch mal ein bisschen abhärten wollt, dann tut was für eure Gesundheit. Geht doch mal Eisbaden. Ihr habt schon davon gehört, wir gehen wieder Eisbaden. Woche für Woche springen wir für Wärme ins kalte Wasser. Das ist unser Hashtag. Nämlich in Rostock-Warnemünde. Und wir sammeln damit Spenden. Und zwar für den Obdachlosenhilfeverein Rostock. Haben da auch schon einige Freunde mittlerweile, die uns da unterstützen. Wir arbeiten mit Better Place zusammen, der größten Spendenplattform Deutschlands. Das ist unser Partner. Vielen Dank auch an dieser Stelle dafür. Und ihr könnt tatkräftig mithelfen und mitbaden natürlich. Aber wenn ihr nicht ins kalte Wasser wollt, dann müsst ihr auch nicht. Dann könnt ihr auch einfach eine kleine Spende überweisen. Geht dazu bitte auf eisbademeisters.betterplace.org. Herzlichen Dank dafür, eine Herzenssache, denn wir wollen denen, die frieren, was Gutes tun. Gerade jetzt auch in der Weihnachtszeit, glaube ich, eine wichtige Sache. Obdachlosigkeit ist ein Problem, das von der Gesellschaft leider immer noch größtenteils totgeschwiegen wird. Das wollen wir ändern. Wir wollen da einen Beitrag leisten. Insofern würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da mithelft. Vielen Dank dafür. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.